SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Bernhard Docke, herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind Anwalt aus Bremen, wurden international bekannt durch den Fall Murat Kurnaz, den Sie vertreten haben. Das ist bei manchen wahrscheinlich noch so dunkel in Erinnerung. Moment, Kurnaz, da war doch was. Guantanamo und unschuldig in Haft. Wie sind Sie denn eigentlich zu diesem Fall gekommen?
Die Mutter stolzierte in mein Büro und wer den jetzt gerade aktuell anlaufenden Film sieht, wird Zeuge einer sehr lustigen Mandatsannahme. Die Mutter hat mir mehr oder weniger zu verstehen gegeben, dass das ein Angebot ist, welches ich nicht ablehnen könnte, ihren Sohn da rauszuholen mit der Erwartungshaltung, dass das etwa 3 Wochen höchstens dauern dürfte. Es war natürlich von der Ausgangsposition her der maximal schwierigste Fall, den man sich überhaupt vorstellen kann. Gegen den mächtigsten Mann der Welt, der einen künstlichen rechtsfreien Raum geschaffen hatte. Ich hatte keinen Zugang zu dem Mandanten. Ich wusste nicht, was ihm vorgeworfen wird, in welcher Situation er festgenommen wurde. Ein kafkaeskes Vakuum und der Druck der Mutter, jetzt tu was und hol meinen Jungen zurück.
Versuchen wir das Ganze einfach mal aufzudröseln. Sie haben gerade den Film angesprochen, gerade angelaufen in den deutschen Kinos, Rabih Kurnaz vs. George W. Bush. Da wird diese ganze Geschichte geschildert. 2 Auszeichnungen gab es schon auf der Berlinale. Sehr sehenswert. 2001 beginnt dieser Fall. Was wurde Murat Kurnaz denn eigentlich vorgeworfen?
Er ist zu einem Zeitpunkt, wo das Argwohn auslöste, nach Pakistan gereist. Das war 3 Wochen nach 9/11. So ein junger Mann, 19 Jahre, wie sich hinterher herausstellte und wie alle, die mit dem Fall befasst waren, gesagt haben, naiv, der reiste zum falschen Zeitpunkt an den falschen Ort nach Pakistan. Er hatte gerade vorher eine Muslimin in der Türkei geheiratet und wollte sich noch stärker mit dem Koran beschäftigen und dort in Moscheen entsprechende Unterrichtungen nehmen. Das war natürlich völlig, ich sag mal, bekloppt, zu dem Zeitpunkt dorthin zu reisen, in diese heiße Region. Allerdings muss man zu seiner Entschuldigung sagen, als er hinreiste, ist der Krieg in Afghanistan noch nicht losgegangen. Die Amerikaner sind am 6. Oktober 2001 dort in Afghanistan gelandet und er ist 3 Tage vorher nach Pakistan gereist. Und der Argwohn bestand, wenn einer, der Muslim ist, zu dem Zeitpunkt dorthin fährt, dann will der wahrscheinlich nach Afghanistan und dort möglicherweise gegen die Amerikaner kämpfen. Dieser Verdacht überschattete diesen Fall. Dieser Verdacht hat sich nie bestätigt. Hinterher kam heraus, es ist alles eine Mischung aus Vorurteilen, Ressentiments und Gerüchten gewesen.
Wie landete er denn dann zunächst in einem afghanischen Gefangenenlager?
Er ist in Pakistan festgenommen worden von pakistanischer Polizei, verdachtsunabhängig. Er war ein Ausländer und die Amerikaner haben in Pakistan Flugblätter abgeworfen, dass sie für Terrorverdächtige hohe Kopfgelder zahlen. Und so ist es im Fall Kurnaz gewesen. $3.000 wurde für ihn bezahlt. Die pakistanische Polizei hat ihn über die Grenze nach Afghanistan an die amerikanische Armee verkauft. Dort kam er dann in Kandahar in ein Gefangenenlager für mutmaßliche Terrorverdächtige. Und von dort ist er dann später nach Guantanamo ausgeflogen worden.
Er war unschuldig, das hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt. Dennoch, es gab ja unglückliche Zufälle oder wie man das nennen mag, denn in seinem direkten Umfeld befand sich Selçuk Bilgin, dessen Eltern ihm vorwarfen, er wolle in Afghanistan gegen die USA kämpfen. Und es gab Vorwürfe des Pentagons, dass Bilgin ein Selbstmordattentat plane. Das war natürlich schon so Hinweise, dass man denken könnte, der plant auch irgendetwas.
Ja, über Selçuk Bilgin kann ich eigentlich nichts sagen. Ich kenne ihn persönlich nicht und seine Vita auch nicht. Nur was die Amerikaner Kurnaz später vorgeworfen haben, dass er nämlich mit einem Selbstmordattentäter befreundet gewesen sein soll. Dieser Selbstmordattentäter soll Selçuk Bilgin gewesen sein. Der lebte zu der Zeit bei bester Gesundheit in Bremen, hat nie ein Selbstmordattentat begangen. Die Bremer Polizei oder auch die Bundesanwaltschaft hat nie gegen ihn ermittelt. Also das ist ein Gerücht gewesen.
Eine türkischstämmige Hausfrau aus Deutschland zieht bis vors oberste Gericht in den USA. Das ist wirklich sehenswert. Der Film Rabih Kurnaz vs. George W. Bush. Bernhard Docke ist bei uns in SWR1 Leute. Also bis zur Freiheit und dieser Weg bis vors oberste Gericht in den USA, das war ein langer Weg. Gibt es eigentlich so etwas wie später Gerechtigkeit?
Nein, in diesem Fall nicht. Man kann von Glück sagen, dass diese bittere Odyssee dann nach 5 Jahren beendet wurde. Nun endlich, viel zu spät. Aber es gibt ja heute noch Leute, die in Guantanamo festsitzen.
Und ich glaube, knapp 40 sind es sogar.
Ja, derzeit gerade 37. Im Fall Konatz ist das Besondere, dass bereits im September 2002 die Amerikaner, die wirklich alles untersucht haben, was sein Umfeld, seine Motivation und so weiter angeht, zu dem Schluss gekommen sind, der ist unschuldig und ungefährlich. Und sie unterbreiteten Deutschland das Angebot, ihn nach Deutschland auszuliefern. Und hier setzten sich dann die Spitzen der Sicherheitsbehörden im Bundeskanzleramt unter Leitung unseres heutigen Bundespräsidenten zusammen und haben die bittere Entscheidung getroffen, den nehmen wir nicht zurück.
Steinmeiers Argumentation war ja damals, nicht die deutschen Sicherheitsbehörden, sondern die Amerikaner hätten Konatz nach Guantanamo gebracht. Gab es von den Amerikanern auch keine Entschuldigung?
Nein, es ist so gewesen, dass die Amerikaner ungehalten waren, dass Konatz nicht nach Deutschland zurückkommen konnte. Die Deutschen haben dann den Plan ausgeheckt, Konatz als Fall juristisch zu entsorgen, indem man ihm die Aufenthalts- und Rückkehrrechte entzieht. Das ist dann auch über die Ausländerbehörde Bremen passiert, aus Berlin lanciert nach Bremen.
Weil er sich ein halbes Jahr lang nicht gemeldet hatte, das wäre Aufgabe gewesen.
Ja, mit einer aberwitzigen Argumentation bezogen auf § 44 Ausländergesetz. Wenn jemand mit Aufenthaltsrechten in Deutschland als Ausländer länger als 6 Monate aus Deutschland rausgeht, ohne vorher einen Verlängerungsantrag zu stellen, dann verliert man alle Aufenthalts- und Rückkehrrechte.
Wie hätte er sich melden sollen?
Da ist keine Telefonzelle, die er hätte bedienen können. Und die Amerikaner haben ihn dann, nachdem sie selber von seiner Unschuld ausgegangen sind, in Guantanamo gelassen. Sie haben ihn auch nicht, er hat ja die türkische Staatsangehörigkeit gehabt, auch wenn er in Deutschland immer gelebt hat, nicht in die Türkei ausgeliefert, sondern in Guantanamo behalten und haben ihn 4 Jahre weiter gefoltert, obwohl sie bereits 2002 davon ausgegangen sind, der Junge ist unschuldig.
Die Frage, die sich ja gestellt hat, war, ob Steinmeier eine frühere Ausreise von Konatz verhindert hat.
Ja, das Angebot war ja da, zum Greifen da, im Herbst 2002. Wenn Deutschland gesagt hätte, ja, den wollen wir, den nehmen wir, dann hätte Deutschland den gekriegt. Und wenn Deutschland meint, der Junge ist möglicherweise gefährlich oder hat irgendwas Blödes gemacht, dann soll das bitte hier vor Gerichten in einem fairen Verfahren geprüft werden und dann wird ein Gericht über Schuld oder Unschuld entscheiden. Aber ihn in einem Folterknast ohne jedes Verfahren zu lassen, das ist absolut unmenschlich gewesen.
Sie haben es gesagt, Konatz war türkischer Staatsbürger. Was hat also die türkische Regierung unternommen?
Ja, die Entschuldigung Deutschlands war, der ist ja Türke und wir sind eigentlich gar nicht für ihn zuständig. Die türkische Seite hat gesagt, der ist immer in Deutschland gewesen, er ist in Deutschland aufgewachsen, zur Schule gegangen, der hat nicht fürs türkische Militär gedient. Also ist das ein deutscher Fall. Insofern ist Konatz dann in eine Art diplomatische Versorgungslücke gefallen.
Käfighaltung, Folter, Isolationshaft, all das musste Murat Konatz durchleben. Bernhard Dockel, Sie haben ihn als Anwalt vertreten. Wie hat er das überhaupt verarbeiten können?
Ja, das ist ein großes und ein schönes Wunder. Die meisten Leute, die durch Folter gegangen sind und Dinge erlebt haben wie Murat Konatz, werden anschließend nicht mehr heimisch werden können. Die sind gebrochen, die sind innerlich entkernt, die haben Schwierigkeiten, Grundvertrauen anderen Menschen gegenüber zu entwickeln. Die sind in der Regel auch nicht mehr liebesfähig, wenn über viele Jahre jede körperliche Berührung einfach Qual und Drangsal gewesen ist. Bei Murat ist das anders. Der ist in Guantanamo nicht gebrochen worden. Der hat sich gewehrt, der hat versucht, seine Würde zu behalten. Und das habe ich sehr schnell, als ich ihn dann kennengelernt habe nach der Freilassung, sehr schnell gemerkt, dass er einen gewissen Stolz ausstrahlt. Und das hängt damit zusammen, einmal, dass er körperlich sehr stark ist. Also er hat auch immer an seinem Körper gearbeitet.
Hat, glaube ich, Kampfsport gemacht.
Ja, vorher Judo in Guantanamo Kampfsport nur insofern, als er sich ab und zu gewehrt hat. Ja. Aber er hat einen starken Glauben gehabt. Er hat immer gedacht, irgendwann, irgendwie komme ich hier wieder raus, weil das habe ich nicht verdient, was mir hier passiert. Und er hat eine sehr starke und ihn liebende und tragende Familie, die ihn auch wieder in Empfang genommen hat, die auf ihn gewartet hat und die Mutter, die eben wie eine Löwenmutter für ihn und seine Freilassung gekämpft hat. Er kam dann eben in Verhältnisse zurück, die warmherzig waren, die auf ihn gewartet haben und die ihn versorgt haben.
Wie geht's ihm heute?
Er hat wieder geheiratet. Er hat 3 kleine Mädchen. Er ist ein liebender Familienvater. Er hat einen festen Job, unterrichtet Kinder und Jugendliche im Sport. Und es geht ihm, soweit man das überhaupt sagen kann, es geht ihm gut. Man verbittet sich ja fast, so etwas auszusprechen, aber man muss es immer messen an dem, was ihm widerfahren ist. Und da muss ich sagen, es ist ganz erstaunlich und eine große Freude.
Er hat über diese 5 Jahre in Haft ein Buch geschrieben. Das wurde ebenfalls verfilmt, 5 Jahre Leben. Er setzt sich für Menschenrechtsorganisationen ein. In einem Interview sagte er, es gibt Politiker, die 2 Gesichter haben. Eines für die Öffentlichkeit und eines für die politischen Taten, die sie tatsächlich unternehmen. Im Film gibt es so eine Szene, da sagen sie etwas Ähnliches, dass sie die rot-grüne Regierung, die sie damals selbst gewählt hatten, da wirkt es fast, dass sie den Glauben daran verloren haben. Wie sehen Sie es heute?
Ja, das ist eine große Enttäuschung gewesen. Also das gehört mit zu den ganz bitteren Erfahrungen dieses 5-jährigen Kampfes von der eigenen Regierung auf diese Art und Weise belogen und hintergangen worden zu sein. Wir haben ja erst sehr viel später erfahren, dass die Entschuldigung der Regierung, nichts zu tun, nämlich Kornatz hat den türkischen Pass, die Amerikaner lassen uns gar nicht über diesen Fall verhandeln, absolut falsch war. Die deutsche Seite hat von Anfang an mit den Amerikanern an diesem Fall zusammengearbeitet. Die Deutschen waren über das Bundesamt für Verfassungsschutz und BND im Herbst 2002 in Guantanamo, haben 2 Tage mit Kornatz gesprochen, haben ein Dossier darüber angefertigt und kamen wie die Amerikaner zu dem Schluss, der Junge ist harmlos, ungefährlich, unschuldig und ist kein Verstoß gegen unsere Sicherheitsinteressen, wenn wir ihn zurücknehmen sollten. Und trotzdem entscheidet Deutschland dann, den nehmen wir nicht. Und die Amerikaner waren entsprechend verstört, weil sie das nicht nachvollziehen konnten. Also dieses Verhalten der Regierung, das hat mich schwer erschüttert. Umso mehr habe ich mich dann gefreut nach der Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin. Ich habe ihr dann einen Brief geschrieben mit der Bitte, sich für den Fall einzusetzen. Und das hat sie getan. Sie hat dann postwendend bei Präsident Bush diesen Fall verhandeln lassen. Und aufgrund ihrer Initiative bin ich ihr eben sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, was die rot-grüne Regierung schon 4 Jahre vorher hätte machen müssen.
Trotz all der Tragik ist es wirklich mit viel Komik erzählt. Der Kampf für die Freiheit von Murat Kurnaz, der nahezu 5 Jahre unschuldig auf Guantanamo im Gefängnis saß. Wenn ein Fall so viele Jahre dauert, mit wie vielen Tiefschlägen Sie da auch zu tun hatten, wo haben Sie Ihre Motivation jedes Mal hergeholt?
Ja, das war eine lange Achterbahnfahrt. Das waren unfreiwillige Abenteuer, durch die wir gegangen sind. Die Motivation war ganz einfach die Provokation, dass die amerikanische Seite, amerikanische Präsident in einem selbstherrlichen Akt den Stecker des Rechtsstaats zieht. Im 21. Jahrhundert sagt, die Menschenrechte, die amerikanische Verfassung, das Antifolterverbot, das interessiert uns gar nicht mehr. Die Leute, die uns jetzt angegriffen haben, die akzeptieren unsere Rechtsordnung nicht. Von daher sollen sie auch nicht von den Wohltaten unseres Rechtssystems profitieren. Also erkläre ich sie zu Vogelfreien und ich darf dann mit ihnen machen, was ich will und wo ich will.
Nur diese Personen, die Sie vertreten haben, die kannten Sie ja nun überhaupt nicht. Das war etwas ganz Außergewöhnliches. Was hat Sie diesen Fall dann übernehmen lassen?
Es ist halt so, ich wusste, die Person sitzt genau in dieser Mausefalle des US-Präsidenten. An einem Ort, wo man keinen Zugang zu ihm hat, an einem Ort, an dem gefoltert wird, an einem Ort, wo es keine rechtsstaatlichen Verfahren gibt. Da ist für mich die Fragestellung, hat er nun irgendwas Unrechtes getan oder nicht? Absolut sekundär. Im Vordergrund steht der Kampf dafür gegen Folter und für ein faires Verfahren. Und zwar gegenüber jedermann, völlig unabhängig davon, was derjenige begangen haben soll oder auch nicht.
Wer diesen Film schaut, Rabih Kurnaz versus George W. Bush, also ich habe ihn gesehen und ich war total beeindruckt natürlich, wie sie wie eine Löwin für ihren Sohn kämpft. Und ein Vater, der diese Situation mehr oder minder einfach hinnimmt, das hat ja auch etwas mit der Familie gemacht.
Ja, sicher. Diese Rollenverteilung in der Familie ist sicher ungewöhnlich, gerade auch für dieses Milieu. Bei dem Vater hatte ich den Eindruck, dass er der arbeitete ja in einem großen Automobilwerk in Bremen, dass er Angst hatte, dass über die Dämonisierung seines Sohnes in der Presse, dass er Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und sonst wie bekommt. Dann hat er sich mehr oder weniger zurückgezogen. Während die Mutter dann die Außenpolitikerin der Familie geworden ist und eben ungewöhnlich für eine türkische Hausfrau den Herd und den Haushalt verlässt und mit mir dann auf die Weltbühne zieht. Und das hat natürlich, ja, das war für uns beide extrem spannend. Also einmal für das Verhältnis unter uns beiden, aber auch für das, was Rabih dann erleben musste, völlig jenseits des Erfahrungshintergrundes, den sie bislang hatte.
Wenn ich es korrekt recherchiert habe, waren Sie beide dann Berater für das Filmteam. Welchen Tipp haben Sie weitergegeben, der dann umgesetzt wurde?
Oh, das ist eine lange Geschichte. Also ich war ja jahrelang an dem Drehbuch mit beteiligt, habe das mit Leila Stieler immer wieder diskutiert. Und Leila hat die Episoden und die Geschichten, die dann im Film zum Tragen kommen, steht ja das Problem 5 Jahre. Das ist eine irre komplexe Angelegenheit und die muss man dann auf 2 Stunden reduzieren. Da muss man also typische Begebenheiten rausnehmen und dann so eine Art Kondensat machen, in dem aber auch der rote Faden noch erkennbar ist. Und Leila hat eben alle Episoden, alle Geschichten, die sie in stundenlangen Gesprächen mit Rabih und mir dann aufgezeichnet hat, zu diesem, wie ich finde, letztendlich wunderbaren Drehbuch, welches ja auch prämiert worden ist, zusammengetragen. Und Andreas Dresen hat dann mit seinem Kameramann und 2 tollen Schauspielern die Sache kongenial umgesetzt.
Bernhard Docke, Sie als Anwalt von Kurnaz, wie oft sind Sie mit ihm noch in Kontakt?
Immer mal wieder. Also wir haben über viele Jahre unzählige Veranstaltungen an Unis und Schulen gemacht, also als Menschenrechtsbotschafter aufgetreten, die Bedeutung der Menschenrechte aufgezeigt anhand seines Falles, mit großem Interesse, vor allen Dingen junger Zuhörer und mit vollen Hörsälen. Also Kurnaz hat unzählige Interviews gegeben. Es gab einen Dokumentarfilm, es gab den Spielfilm 5 Jahre Leben und jetzt eben der Film, der dieses Drama aus einem Perspektivwechsel eben aus Sicht der Mutter und des Anwalts erzählt und nicht aus der Sicht von Murat. Ich sehe ihn immer mal wieder. Und in letzter Zeit jetzt nicht so häufig, weil er sich ein Stück weit auch aus der Öffentlichkeit, was ich sehr gut verstehen kann, zurückgezogen hat. Er will keine Home-Stories haben und die Geschichte, die er erlebt hat in Guantanamo, die hat er schon so häufig erzählt, dass er da nichts Neues mehr zufügen kann. Deshalb hält er sich im Augenblick Journalisten mehr oder weniger vom Leibe.
Wobei genau diese Perspektive, die jetzt im Film erzählt wird, könnte mir vorstellen, die ist auch für ihn interessant, denn das hat er natürlich alles nicht mitbekommen können, wie seine Mutter und wie sie für ihn gekämpft haben.
Genau.
Dieser lange Zeitraum, da waren viele Tiefschläge mit dabei, da gab es aber auch Höhepunkte. Was war für Sie besonders prägend dann auch innerhalb dieser Zeit?
Ja, als Kurnaz, also Murat, das erste Mal den Film gesehen hat, das war für ihn wirklich total spannend, weil er diese Sicht eben noch nicht kannte. Er hat ja erst im Oktober 2004 überhaupt erfahren, dass es einen Anwalt gibt für ihn und seine Mutter für ihn kämpft. Ja, es gab schöne und es gab ganz bittere Seiten. Zu den bitteren natürlich ein künstlicher rechtsfreier Raum und Folter. Ganz bitter die Rolle der Bundesregierung in diesem Fall, die habe ich ja schon geschildert. Bitter auch, dass die Architekten der Folter und die Ausführenden der Folter bis heute nicht dafür strafrechtlich belangt worden sind. Das sind schwere Menschenrechtsverbrechen, völlig fraglos. Es gab aber auch schöne Seiten. Dazu zählt unter anderem ein ganz beispiellos toller Kampf und Unterstützung durch amerikanische Bürgerrechtsorganisation. Dazu gehört die Unterstützung auch durch Prominente im Film. Gibt es einen Hollywood-Schauspieler, der da eine Rolle spielt? In Wahrheit ist es Vanessa Redgrave und ihr Bruder Corn Redgrave gewesen. Also den fiktiven Hollywood-Schauspieler im Film, den gibt es tatsächlich so nicht. Und zu den schönen Seiten gehörte auch, dass trotz großen politischen Gegendrucks alle Gerichte, die wir in dieser Angelegenheit bemüht haben, Supreme Court bis zum Verwaltungsgericht Bremen, alle Gerichte haben in unsere Richtung entschieden. Und das letztendlich Schönste an der ganzen Sache ist, dass Murat eben, soweit es eben geht, unbeschadet aus dieser Hölle herausgekommen ist.
Sie wollten es nicht wahrhaben, dass die rot-grüne Regierung, die Sie selbst gewählt hatten, sich nicht für die Freilassung Ihres Mandanten Murat Kurnaz einsetzt. Das ist im Film zu sehen. Jetzt ist es ja manchmal so, dass Politikerinnen und Politiker zu Filmpremieren erscheinen. Wie war es denn bei der Berlinale?
Ja, das war insofern ganz lustig, weil am nächsten Tag die Wahl zum Bundespräsidenten anstand. Herr Steinmeier war aber nicht bei der Filmpremiere, bei der Berlinale, aber Claudia Roth war da und Claudia Roth fand's.
Als Kulturstaatssekretärin?
Ja, fand den Film ganz toll. Und das hat mich auch gefreut, dass sie da Flagge gezeigt hat und sie war ja mal Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Ich habe mich gefreut, dass sie der Familie Kurnaz auch nette Worte zugesprochen hat, dass sie sich da eben gezeigt hat und für diesen Film und dieses Anliegen auch eingesetzt hat.
Jetzt wird ja Siam Steinmeier in diesem Fall seine Rolle schon geschildert. Jetzt wird aktuell viel diskutiert. Da geht es um die Reise nach Kiew. Und als Steinmeier nach Kiew reisen wollte und er dort nicht willkommen war. Die frühere Russlandpolitik macht zum Beispiel auch der ukrainische Botschafter Melnyk der Regierung heute zum Vorwurf. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Ja, ein Stück weit ja. Die Abhängigkeit, in die man sich begeben hat, ist sicher nicht gut gewesen. Aber jetzt alles mal von einem Moment auf den anderen, quasi die Entspannungspolitik seit Willy Brandt und die Idee, Wandel durch Handel in die Tonne zu treten, das halte ich für absolut übereilt. Ich frage mich, was wäre denn die politische Entwicklung weitergegangen, wenn wir diese Wirtschaftsbeziehungen zur damaligen Sowjetunion, später Russland eben nicht aufgebaut hätten, wenn das noch autarker gelaufen wäre, hätten wir dann nicht heute vielleicht noch viel kompliziertere Beziehungen zueinander oder wäre es nicht viel eher schon zu einem derartigen Bruch gekommen, wie es jetzt passiert ist?
Wie sehr muss denn politisches Handeln aus der Zeit heraus betrachtet werden, in dem die Entscheidungen getroffen wurden? Also heute heißt es ja häufig, naja, was damals zu Abrüstungszeiten, wie man auf die Straße gegangen ist, Frieden schaffen ohne Waffen, das wird heute als naiv bezeichnet. War es das?
Nein, das sehe ich nicht so. Das ist zu der damaligen Zeit richtig gewesen. Sicher gibt es Dinge, die man anders hätte steuern müssen, wie zum Beispiel die Rohstoffabhängigkeit von Russland. Aber sich für Frieden mit weniger Waffen einzusetzen, das halte ich im Prinzip immer noch heute für richtig. Es gibt dann zugespitzte Situationen, wo es gar keine andere Möglichkeit gibt, als dass die Waffen sprechen müssen, wenn man sich wehren muss gegen eine entsprechende Attacke. Aber die Welt wird mit immer mehr Hochrüstung nicht sicherer. Also der Weg muss in die andere Richtung gehen. Das ist natürlich ausgesprochen schwierig, das diplomatisch zu managen, aber ich glaube, man darf die Hoffnung da nicht aufgeben. Das jetzt als naiv zu denunzieren, das halte ich für falsch.
Der Einsatz für Menschenrechte, der treibt Sie als Anwalt an, jemanden zur Verantwortung zu ziehen, wenn die Rechte nicht eingehalten werden. Also das scheint genauso schwer wie der Schutz der Menschenrechte, oder?
Ja, das ist richtig. Also wir erleben, eigentlich war 2001 schon, war schon eine Zeitenwende, was die Autorität der Menschenrechte weltweit angeht. Und seit 9/11 und der Reaktion der Amerikaner, die einzig legale Antwort wäre gewesen, das Strafrechtssystem der Amerikaner zu aktivieren und die Verantwortlichen dann, wenn man sie kriegt, anzuklagen und vors Gericht zu zerren, aber dann juristisch, politisch und militärisch zu eskalieren, das ist ein absolut irrationaler, aus meiner Sicht politisch ausgesprochen schädlicher Akt der Bush-Administration gewesen.
Joe Biden hat versprochen, bis zum Ende seiner Amtszeit wolle er Guantanamo schließen. Wir kennen dieses Versprechen schon ganz gut von Barack Obama. Glauben Sie, dass das realistisch ist?
Die Amerikaner haben sich mit Guantanamo auch eine eigene Falle gebaut. Denn die Leute, die da jetzt noch sitzen, sitzen überwiegend dort aufgrund von Angaben, Belastungen, die unter Folter generiert worden sind. Und genau diese unter Folter entstandenen sogenannten Beweismittel sind vor amerikanischen Gerichten nicht bestandsfest. Die Leute, die jetzt noch in Guantanamo sitzen, die werden bezeichnet als too difficult to prosecute and too dangerous to release. Too dangerous to release, weil man sie 20 Jahre gefoltert hat und dann die Einschätzung hat, wenn wir die jetzt freilassen, werden das nicht unsere Freunde sein. Also ein selbstgeschaffener Haftgrund.
Die UN wurde gegründet, um Menschenrechte zu wahren. 193 Staaten gehören dazu. Dennoch gibt es viele Beispiele des Versagens. Sie haben das gerade auch schon angesprochen. Wenn sich einzelne Staaten dieses Versagen gegenseitig gegenseitig erlauben. Welche Vereinigung soll es denn überhaupt noch geben, die die Wahrung der Menschenrechte einhält?
Es gibt keine andere. Letztendlich sind wir darauf angewiesen, dass die Staaten sich vernünftig, in Anführungsstrichen, verhalten. Wenn es da eben Regierungen gibt, die da nicht mitspielen, dann ist es schwierig, das Völkerrecht dort durchzusetzen.
Wir haben es bei der Resolution gegen Russland gerade erlebt. Viele Staaten, die sich enthalten haben, also was tun?
Ja, es gibt ja auch bestimmte Webfehler in der UN, die zurückzuführen sind auf das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und damals die Anti-Hitler-Koalition. Es gibt eben 5 Staaten, die ein Vetorecht haben im Sicherheitsrat. Und der Sicherheitsrat ist das Organ, welches exekutive Kraft entwickeln kann im internationalen Bereich. Wenn jeweils ein Land, sagen wir, das Rollkommando der UNO stoppen kann, besteht eben großes Problem, weil das ganze UN-System sich dann ein Stück weit neutralisiert und ineffektiv macht.
Nur die Reform der UNO, die lange gefordert wird, die stockt einfach. Jetzt gibt es die Forderung, Putin vor den Strafgerichtshof in Den Haag zu stellen. Halten Sie das für realistisch?
Ja, man muss aufpassen, dass man da auch einigermaßen ausgewogen vorgeht. Ausgewogen nicht in dem Sinne, dass ich Putin in irgendeiner Weise entschuldigen will oder sage, dass er das nicht verdient hätte. Natürlich hat er das. Er ist verantwortlich für schwere Verbrechen, die in der Ukraine begangen werden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist ja nun nicht die erste Situation, in der wir so einen Krieg und so eine Eskalation erleben. Die Situation ist nur näher an uns dran. Jemen, was ist mit Syrien und. Und da gibt es so viele Beispiele, die eben nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof endeten. Und da muss man eben gucken, dass diejenigen, die jetzt fordern, dass Putin zu Recht zur Rechenschaft gezogen wird, dass diejenigen auch in eigener Sache entsprechend selbstkritisch vorgehen, wenn sie in der Vergangenheit entsprechende Maßnahmen getroffen haben.
Schon 2014 informierte die Ukraine den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte über die Menschenrechtsverletzungen auf der Krim. Vergangenes Jahr wurde die Klage zugelassen. Heißt das, wer sich für Menschenrechte einsetzt, der braucht vor allen Dingen eins, nämlich Geduld?
Ja, ich meine, das sieht man auch an dem Fall, den ich hier selber vertreten habe, wie lange es gedauert hat bis zu einer Lösung. Letztendlich ist die Verteidigung von Menschenrechten das Bohren dicker Bretter. Und man braucht Geduld und man braucht einen langen, langen Atem. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, aber es ist schwierig in dunklen Zeiten dieses Licht am Ende des Tunnels zu erkennen.
Sie haben mal gesagt, der Fall Kurnaz hat Sie verändert. Wie meinen Sie das?
Der Fall hat mich verändert, bezogen auf einen größeren Argwohn, den ich gegenüber der Politik hege. Und es hat mich verändert, indem ich die rechtsstaatlichen Sicherungen, oder die ich als Strafverteidiger tagtäglich praktiziere. Wenn ein Mandant von mir festgenommen wird, den kann ich besuchen, dann bekomme ich eine Akte, da kann ich einen Haftprüfungsantrag stellen. Und den Wert dieser Dinge habe ich eigentlich so richtig erst schätzen gelernt, in dem Augenblick, wo es das nicht mehr gab, im sogenannten rechtsfreien Raum.
Im Film scheint es, als sei die Kehrtwende durch den Einsatz Angela Merkels entstanden. Ist das tatsächlich so? Hat sie sich so vehement für Kurnaz eingesetzt?
Also sie hat auf jeden Fall einen wichtigen Impuls gesetzt. Meiner Ansicht nach war eine wichtige Kehrtwende, dass wir vor dem amerikanischen Gericht gewonnen haben, vor dem Supreme Court, und dadurch dann letztendlich Zugang zu Kurnaz bekommen haben und einen Teil der völlig absurden Vorwürfe gehört haben, die gegen ihn erhoben wurden, die wir auch sehr schnell entkräften konnten. Das war ein Punkt. Und dann kam der Impuls von Angela Merkel, die dann den Fall in die Hände genommen hat und gesagt hat, hier gegenüber Bush, den Jungen wollen wir zurück. Ich habe später sie mal getroffen und mit ihr kurz über die Sache gesprochen und da hat sie mir erklärt, dass ihr das ein Herzensanliegen gewesen ist, dass sie das gerne gemacht hat.
So tragisch dieser Fall ist, er wird mit viel Humor erzählt. Guantanamo und Humor, geht das tatsächlich zusammen?
Ja, das klingt erstmal befremdlich, aber wenn man den Film sieht, dann spürt man, dass der Humor die Geschichte erträglicher macht, aber die Ernsthaftigkeit und Seriosität nicht unterläuft oder denunziert.
Sie werden von Alexander Scheer gespielt. Wie gefallen Sie sich im Kino?
Ja, er hat einen ganz tollen Job gemacht, überhaupt keine Frage. Er hat meine Person auch ein Stück weit gekapert. Also er ist nach Bremen gekommen, wir haben uns mehrfach getroffen, hat genau meine berufliche Tätigkeit in sich aufgesogen, bis dahin, dass er meine damalige Brille, die ich getragen habe, unbedingt haben wollte. Die trägt er auch in dem Film, und zwar in der Originalfassung mit, 4,5 Dioxin oder so. Aber das wollte er nicht verändern und er hat sich dann das Negativ dazu, um das zu neutralisieren, an Kontaktlinsen eingesetzt. Also er wollte einfach ein Stück Authentizität haben, die Brille, durch die ich damals die Welt gesehen habe. Und das hat ihm irgendwie den Zugang erleichtert. Klingt ein bisschen spooky, aber so hat er das erklärt.
Ja. Wie detailreich das Ganze ist. Rabih Kurnaz wächst einem natürlich auch gleich ans Herz. Was hat sie an ihr beeindruckt?
Sie ist eigentlich genauso, wie Meltem Kaptan sie darstellt. Ein Mensch, den man lieb haben muss. Von unglaublicher Kraft. Man muss sich mal vorstellen, wenn man Kinder hat und ein Kind kommt mal nachts nicht nach Hause. Was macht man sich für Sorgen als Eltern? Und jetzt weiß man, dieser Junge, den werde ich vielleicht nie wiedersehen. Der wird tagtäglich gefoltert und der wartet wahrscheinlich jeden Tag darauf, dass seine Mutter ihm irgendwie aus dieser Situation heraushilft. Wie hält man das aus? Die sagt doch irgendwann, die Tage sind lang, 24 Stunden und vor allen Dingen die Nächte. Also, dass sie das ausgehalten hat und sich auch mit ein Stück weit Humor diese Situation erträglicher gemacht hat, also das habe ich bewundert.
Sie wurde dann krank, als Murat Kurnaz wieder zu Hause war. Wie geht es ihr heute?
Deutlich besser. Also durch diese tiefe gesundheitliche Krise ist sie letztendlich durch, aber da ist was verblieben. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr jetzt mit diesem Film ein bleibendes Denkmal gesetzt wurde, weil die Rolle, die sie spielte und das Leiden, durch das sie gegangen ist, in der Öffentlichkeit eigentlich bislang gar nicht richtig thematisiert wurde, weil alle Augen sich immer auf Murat gerichtet haben. Und insofern freue ich mich, dass jetzt die Mutter gewürdigt wird.
Wie war Ihre erste Reaktion, als sie hörte, es gibt einen Film aus Ihrer Perspektive heraus?
Sie konnte sich das am Anfang genauso wenig vorstellen wie ich mir. Also die Entwicklung dieses Drehbuchs hat auch irre lange gedauert, aber es arbeitete in Laila Stieler und die Drehbücher wurden immer dreidimensionaler, immer farbiger, immer interessanter, immer besser. Irgendwann war es dann soweit.
Die Filmfigur hätte vermutlich gesagt, echt jetzt?
Ja, genau. Echt jetzt? Ich schwöre, echt jetzt?
Ja. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Bernhard Docke, alles Gute für den Film.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,